Und wenn man dort schaut, was die wichtigsten Kompetenzen für die Zukunft sind, oder, dann sind das Kompetenzen, wo man kann sagen, es sind Künstler, Designerinnen, also Leute, die kreativ arbeiten.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von «Zeit und Geist», einem Podcast von Panterei Peria. Am Mikrofon ist wieder Danina Reto und
Reto Wilhelm. Und natürlich ein Gast. Sie beherrscht nicht nur die Kunst des Radios machen, sondern sie hat sich nachher auch intensiv mit Kunst und Design nicht als Journalistin, sondern als Wissenschaftlerin, als Leiterin vom Departement für Design und Kunst an der Hochschule Luzern engagiert. Ich rede von der Gabriela Christen und ich freue mich sehr, dass du da bist, Gabriela.
Danke für die Einladung.
Jetzt hast du 12 Jahre das Departement geleitet, das heisst Design und Kunst. Simple Frage zum Anfang. Was ist eigentlich gutes Design?
Gutes Design ist ein guter Umgang mit der Welt. Das ist eigentlich das, was dahinter liegt, oder? Weil Design, das kann also konkret ein Objekt sein, es kann aber auch ein Prozess sein, oder? Es kann wirklich auch eine Neuerfindung wirklich von oder Lösungen bieten für ganz komplexe Probleme in der Welt. Und von dort her denke ich, es ist etwas, das einfach wirklich dazu beitragen kann, dass die Welt in irgendeiner Form vielleicht ein bisschen besser wird.
Ist das auch der Grund, wieso zum Beispiel bei der Philosophie gibt es das auch? Man hat eine Philosophie zum Denken, man hat eine Philosophie, wie man etwas will sagen. Und beim Design ist es so, es gibt Design Thinking, es gibt Design Your Life. Also Design wird auch viel verwendet für viele Begriffe. Ist das etwas, was dich stört oder findest du das sinnvoll? Oder ist das ein bisschen ein Missbrauch von dieser ganzen Sache?
Ich denke nicht. Also ich denke, es ist ein Begriff, der wirklich sehr unterschiedliche Bedeutungen hat, oder? Und das Problem ist eigentlich eher, dass viele Leute, wenn sie Design hören, denken sie eigentlich an die Verhübschung von Vasen, von Geschirr, von Möbel oder einfach von sehr traditionellen Sachen, oder? Und ich glaube, das Wichtige daran ist einfach, dass man unterscheidet, was man unter Design versteht und wie man es einsetzen will. Nein, also mich stört's wirklich nicht. Ich finde, es hat alles drin Platz.
Es drückt ja irgendwo auch das aus, was du vorhin gesagt hast. Es verkörpert die Welt. Es geht um die Art, wie wir zusammenleben. Es geht darum, wie wir unsere Welt gestalten wollen. Jetzt habt ihr ja das vermittelt an der Hochschule. Kann man denn das auch lernen? Oder braucht es da eine Art wie einen Ader oder einen Boden, wo das drauf fällt, dass es klingt?
Also ich denke, es braucht natürlich, wie bei all diesen kreativen, künstlerischen Berufen, braucht es eine Leidenschaft, würde ich jetzt mal sagen, oder? Man muss es wirklich wollen machen. Und dann kann man selbstverständlich lernen, oder? Weil, also ich mache jetzt ein Beispiel. Es gibt natürlich das ganz klassische Design, wo bei der Hochschule Luzern Design und Kunst ist, dass es Objektdesign, oder? Wo man wirklich lernt, auch basierend auf Ausbildungen in Werkstätten, oder? Wie man gewisse Sachen, insbesondere auch nachhaltig produziert. Und auf der anderen Seite bieten wir auch Ausbildungen an, zum Beispiel Digital Ideation. Und dort arbeiten Designer mit Ingenieuren zusammen von Anfang an, um die digitalen Welten eigentlich bewältigen, oder? Und das sind, hintendran stehen natürlich überall ganz andere Techniken, oder? Ganz andere Verfahren, Prozesse, Wissen. Und das kann man sehr gut vermitteln.
Hast du das Gefühl, dass die jungen Menschen auf den Begriff anspringen, oder ist es etwas, wo vielleicht ein bisschen elitär auch wirkt, also abgehoben?
Also ich glaube nicht. Also ich meine, man hat in den letzten Jahren eigentlich innen gesehen, dass der Designbegriff sehr stark auch in andere Disziplinen hineingegangen ist, oder? Also insbesondere auch in die Wirtschaft hinein, oder? In die Ökonomie hinein eben. Du hast vorher gesagt, Design Thinking ist natürlich eine Kreativitätsmethode geworden, die bei den Ingenieuren, bei den Architektinnen überall eigentlich gebraucht wird. Und von dort her denke ich, Design ist eigentlich gar nicht ein elitärer Begriff, sondern, also wie gesagt, es ist einfach eine bestimmte Form, sich Zugang zu der Welt zu verschaffen und über die Welt nachzudenken.
Manchmal, und das dünkt mir, ist vielleicht ein bisschen Parallele zu der Architektur. Es gibt ein Haus und es wird konstruiert. Und manchmal ist es auch dort so, dass vielleicht mehr die Form am Schluss wirklich das ist, was im Vordergrund steht und am Schluss gar nicht mehr unbedingt der Inhalt oder der Zweck. Ist die Konstruktion vom Design überlagert manchmal auch das Objekt an sich? Siehst du solche Sachen in deinem Umfeld?
Ja, nein, da denke ich natürlich schon ganz anders drüber nach. Ich denke, am Anfang steht eigentlich viel mehr die Frage, wie wollen wir leben, wie können wir leben, wie wollen wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und das ist eigentlich die Grundfrage, die man am Anfang stellt, oder? Und darum sind Designprozesse fänd häufig dort an, wo man erstens einmal schaut, mit was für Materialien will man etwas machen, oder? Was will man überhaupt machen? Braucht es etwas Neues, das in die Welt gesetzt wird? Und wo nachher eigentlich Lösungen findet für sehr komplexe Probleme, die sich nicht auf Objekte, sondern immer ganz stark auf Umgang von Menschen, von Gesellschaft, von Politik mit Objekten eigentlich konzentriert. Und darum ist eigentlich das wichtigste Thema, wo wir gesehen haben, wo wir auch jetzt in einer grossen Überarbeitung von allen Ausbildungsgängen gesehen haben, ist wirklich das Thema von der Nachhaltigkeit, oder? Weil das ist das, was die jungen Menschen beschäftigen. Die wollen nicht ein schönes Objekt machen, die wollen nicht berühmt werden, weil sie die nächste tolle Vase gemacht haben, auch wenn sie mit ganz neuen technologischen Verfahren gemacht ist. Das interessiert die nicht, oder? Die wollen wirklich Lösungen können anbieten für einen nachhaltigen Umgang mit der Welt, oder? Und wir sind ja darauf angewiesen, dass wir immer wieder unsere Objekte schaffen, also unser Glas, das wir daraus trinken, und so weiter, oder? Aber das Produkt selber, das steht dann erst am Ende von einer ganz langen Kette von Nachdenken darüber, was wichtig ist, wenn man etwas Neues in die Welt setzt und wie man nachhaltig mit der Natur umgehen kann.
Das ist wahrscheinlich eine eher neuere Entwicklung in dem Sinn.
Ich denke, diese Art von Design hat es schon immer gegeben, oder? Also wenn man an das 19. Jahrhundert denkt, die Designausbildung sind eigentlich geschaffen worden als Gegenpol zu der Industrialisierung, oder? Wo man eigentlich nur normierte Gegenstände, die wirklich seriell produziert worden sind, hat. Und Design ist damals schon das gewesen, also ganz spezifische Sachen für ganz spezifische Kontexte zum Beispiel können zu produzieren. Und dort ist eine grosse Philosophie auch dahinter gestanden, also auch wieder Umgang mit den alten handwerklichen Techniken, also mit Produktionsweisen, die eben nicht industriell gewesen sind, mit dem Besonderen, mit dem, was für eine Person geeignet gewesen ist. Also ich denke, von dort her ist Design schon immer ganz stark eine Auseinandersetzung mit Wert und mit Philosophie gewesen.
Siehst du schöne Beispiele oder spannende Beispiele jetzt, was nachhaltiges Design angeht? Das ist, glaube ich, definitiv die Frage der Stunde. Was machen wir mit unserer Welt und mit der Materialität, die die Welt auch zur Verfügung stellt? Hast du da Beispiele, wo du sagst, wow, das ist jetzt etwas, was mich wirklich in der letzten Zeit beeindruckt hat und das bringt uns auch weiter?
Also ich kann vielleicht ein Beispiel machen, von einer Abschlussarbeit von einem Studierenden, wo jetzt einfach geschaut hat, wie man einen kompostierbaren Stuhl herstellen, oder? Mhm. Also ein Objekt, wo man nachher einfach wieder zurück in die Natur geben kann und das tut sich wieder selber auflösen und wird wieder Teil von der natürlichen Ressourcen. Oder beispielsweise in der Forschung sind wir jetzt gerade dran, ein Labor für natürliche Fasern aufzubauen, wo es eigentlich wieder darum geht, wirklich zu schauen, wie kommt man weg von dieser ganzen Kunstfaserproduktion, wie kann man wirklich wieder mit natürlichen Materialien nachhaltig wirken. Oder im Weiteren sind das dann auch Projekte, die sich gar nicht direkt mit dem Textilen auseinandersetzen, sondern zum Beispiel mit dem Rezyklieren von all dem ungeheure Kleiderwaste, oder, wo wir haben, oder, und die Frage, was kann man mit den Materialien, die häufig ganz schwer rezyklierbar sind, weil es sind so Mischmaterialien, oder, was kann man mit denen machen, wie kann man die wiederverwenden, bevor man sie auf Afrika schickt, wo es dort unten nachher eigentlich in ganz vielen Ländern zu einem riesigen Problem wird.
Also das hat etwas mit Transformation zu tun, natürlich auch Design, wie man spürt. Jetzt nimmt mich Wunder, hat Design nichts mit Kunst zu tun?
Am Anfang habe ich immer gedacht, Design und Kunst kann man total gut fusionieren. Und das tut sich dann gegenseitig befruchten. Und das gegenseitige Befruchten stimmt, aber es sind wirklich ganz andere Arten eigentlich, mit Kreativität und mit Prozessen umzugehen. Oder? Also im Design hat man ja häufig eine Aufgabe, auch ein komplexes Problem, das man muss angehen. Und Kunst ist wirklich natürlich sehr häufig ein sehr offener Prozess, oder? Wo man experimentiert mit Situationen und eigentlich zum Voraus überhaupt nie weiss, was dabei rauskommt.
Und vielleicht auch nicht unbedingt ein Ziel hat.
Wenn man jetzt zum Beispiel ein Documenta in Kassel anschaut, die haben natürlich sehr konkrete Ziele, oder? Also ich meine, das ist natürlich künstlerischer Aktivismus, oder? Insbesondere von Kollektiv an vielen Orten, oder? Und auch dort natürlich ein sehr akuter Prozess von Auseinandersetzung mit Welt, oder? Und mit dem ganz grossen Problem der Welt. Aber ich denke, was wirklich anders ist, ist die Art von, wir sagen dem manchmal so Exploratives, oder? Freies Erforschen, oder? In sehr unterschiedlichen Medien und in ganz neuen Kombinationen auch von Endprodukt, wo dann entstehen, oder? Sei das ein Archiv, sei das eine Installation, sei das ein Dokumentarfilm. Es kann alles werden, oder? Und ich denke, der freie Zugang ist total wichtig und er ist sehr wichtig innerhalb von einer so einer Hochschule für Design, Film, Künste, oder? Dass wir eigentlich die beiden Zugänge haben. Aber ich glaube, die Arbeitsweisen sind häufig wirklich sehr unterschiedlich.
Kannst du noch etwas sagen zu den Gemeinsamkeiten? Du hast gesagt, es ist nicht so offensichtlich, wie sich das befruchten kann, aber wie hast du vielleicht ein paar Beispiele, die du jetzt gerade im Sinn hast, wie sich das jetzt zum Beispiel konkret geäussert hat, auf die eine oder andere Seite?
Also das Einfachste, was man darüber sagen kann, ist, dass, also ich denke, dass die meisten Künstlerinnen, Designer, Filmerinnen eigentlich davon überzeugt sind, dass die Welt dann noch anders sein könnte, als sie im Moment ist. Mhm. Und da eigentlich mit jedem Film, mit jedem Prozess, mit jedem Produkt, oder, wo in die Welt gesetzt wird, dass man etwas an der Welt verändern kann.
Also ist es etwas Politisches denn auch, Kunst?
Ja, natürlich. Also wenn man zum Beispiel jetzt Dokumente anschaut, also wenn man jetzt noch einmal bei der Frage vom Umgang mit Kleider und Waste sind. Also ich meine, dort hat es eine grosse Arbeit, wo man sieht, was in Nigeria passiert mit dem ganzen Kleiderwaste, der dort verschickt wird, oder? Und die künstlerische Installation besteht eigentlich aus einem Haus, aus so Kleiderballen, oder? Wo man reingehen kann und drin ist nachher noch ein Dokumentarfilm. Also es ist eigentlich recht didaktisch und ist aber gleichzeitig eine begehbare Installation. Draussen hat es noch Skulpturen, die eigentlich auch zeigen, den ganzen Schrott von der Welt, oder? Wo dort in einer so einer barocken Gartenanlage liegt. Also das ist vielleicht so eins von diesen, also vielleicht fast ein bisschen einfacher, aber doch auch sehr eindrückliche Kunstwerke, oder, wo zeigen, was das ist oder was das kann bewirken. Und die Leute sitzen dort rein, sie sind dort, sie verbringen Zeit dort, sie hören zu und sie beschäftigen sich natürlich idealerweise nachher weiter damit, wie sie mit ihrem Leben nachher wollen, mit einem so einem Thema umgehen.
Jetzt höre ich viele Eltern, die sagen, nein, also so viel eins, das ist ja eine grosse Diskussion im Moment in der NZZ, oder so Kunst und Design, das musst du nicht machen, das ist brotlos, das führt zu gar nichts. Was entgegnest du dieser Diskussion? Weil du hast ja immerhin quasi das ist dein tägliches Brot gewesen, junge Menschen dort anzuführen.
Ja, also auf der einen Seite hat man das mir schon gesagt, aber ich habe nicht noch beeindruckt davon. Und auf der anderen Seite gibt es ein paar ganz einfache Argumente, dass das nicht stimmt. Also es gibt zum Beispiel sehr viel weniger Arbeitslose, viel einer, also Ingenieure, die älter sind als 50, oder? Also ich denke, die ganzen Ausbildungen, Design, Filmkunst, viel eins, das sind einfach Leute, die lernen denken, die lernen handeln in einer Welt, wo auch ganz viel sehr praktische Sachen lernen, zum Beispiel der ganze Umgang mit den neuesten Technologien oder mit also alten, traditionellen Handwerk, wenn sie das wollen, oder? Und man weiß eigentlich heute, dass die Kinder, die jetzt dann in die Schule kommen, dass die jetzt so über 50% werden in Jobs arbeiten, was es heute gar noch nicht gibt. Also man kann gar nicht sagen, für was man ausbildet. Und das Wichtigste wird sein, dass man es eigentlich schafft, sich nachher in einem Arbeitsleben eben ein Leben lang zu adaptieren, oder? Sich immer wieder können auf neue Tools und auf neue Kontexte auch können einlassen und dabei gesund zu bleiben. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, oder? Und da habe ich das Gefühl, ist man mit diesen Ausbildungen, eben sei das jetzt vielleicht oder etwas im Bereich von der Künste, ist man eigentlich sehr gut unterwegs.
Das ist ja eigentlich etwas sehr Schönes, weil wir haben jetzt vorher gerade so im Vorgespräch haben wir darüber geredet, in der heutigen Weltlage, wir reden über Kunst, wir reden heute über Design und Kunst. Wie kann man das überhaupt in dieser heutigen Zeit zum Thema machen? Braucht es das überhaupt? Das ist im Raum gestanden, die Frage. Und wenn du das jetzt, so wie du das jetzt vorher gesagt hast, muss man sagen, es braucht es unbedingt, es braucht die Ausbildung, es braucht die Leute, die sich in dem engagieren, auch gerade in einer heutigen Zeit, wo man eben gerade so Sachen wie Krieg und Corona und was uns alles beschäftigt, dass man in dieser Richtung eben auch denkt und nicht nur immer bis zum nächsten Krisenmodus, sondern darüber raus und schauen, was kann man längerfristig machen und wie kann man anders davon denken.
Mhm. Ja, also es ist natürlich nicht so, dass wenn man so eine Situation hat mit Krieg oder mit diesen ganzen politischen Paradoxen, die wir im Moment erleben, dass man kann sagen, ja, da braucht es jetzt eigentlich keine Kunst mehr, weil, also was ist ein wirkungsvolles Instrument dagegen, oder? Also ich denke, was man immer wieder sieht und was jetzt auch, also bei uns in Luzern sehr wichtig war, ist, also wir haben zum Beispiel eine Partnerschule im Bereich Design, in Lviv, Lemberg, oder? Und dort sind jetzt einfach gerade zu Kriegsbeginn, haben 40 Studierende können zu uns kommen und sind aufgenommen worden, für die Zeit, die jetzt mal ein Jahr in der Schweiz können ziehen und jetzt auch, im Nachhinein vielleicht können ihr Studium da abschliessen oder auch wieder können zurückzugehen. Also ich denke, es ist in allen Bereichen das Gleiche. Es ist einfach wichtig, dass man in solchen Situationen schaut, wie kann man die Leute unterstützen und wie kann man Solidarität zeigen und wie kann man schauen, dass die Menschen, die jetzt gerade ganz anders als wir betroffen sind von diesen Situationen, oder, dass man einfach kann schauen kann, dass die ihre Ausbildungen zum Beispiel können weitermachen und fertig machen und in einer Art abschließen, wie das halt möglich ist.
Also auch geht es natürlich um die Frage vom Engagement. Also sich, ja, dort, wo man einen Gestaltungsfreiraum hat, den auch zu nutzen. Und das kann man im Bereich Kunst und Design definitiv lernen.
Mhm. Ich denke auch, oder? Es ist noch interessant, weil wir haben so, für die Entwicklungen, die wir gemacht haben, haben wir auch so natürlich die ganzen Berichte vom World Economic Forum angeschaut. Und wenn man dort schaut, was eigentlich die wichtigsten Kompetenzen für die Zukunft sind, oder? Dann sind das eigentlich Kompetenzen, wo man kann sagen, es sind eigentlich Künstler, Designerinnen. Also Leute, die kreativ arbeiten, oder? Weil die geht es wirklich darum, dass man innovatives Denken hat, komplexe Probleme kann lösen, Kreativität, Innovation, Interkulturalität, mit anderen Menschen kommunizieren. Und das sind eigentlich alles absolute Kernkompetenzen von einer Ausbildung in dem Bereich Design, Film, Kunst.
Also das ist eigentlich ein Plädoyer für eine Ausbildung in diesem Bereich, weil es ist eindeutig auch das, was die Roboter oder die künstliche Intelligenz nicht drauf hat, sicher nicht in den nächsten Jahren.
Wobei wir tun uns viel mit Roboter und Artificial und Augmented Reality auseinandersetzen in
die
den Ausbildungen,
einfach,
ja. Ja, in den Ausbildungen, die wir anbieten. Das ist ein wichtiger Teil, oder? Und also ich sage jetzt nicht, dass jetzt alle müssen an so einer Hochschule von der Kunst studieren, überhaupt nicht. Ich denke, man kann das genauso lernen, eben in einem Vielleistudium oder in der Architektur oder im Bereich von der Wirtschaft. Also ich glaube, also wie ich es am Anfang gesagt habe, ich glaube, für das, was man dann konkret macht, als Ausbildung, braucht es einfach eine Leidenschaft für so ein bestimmtes Gebiet, oder? Aber man kann meiner Meinung nach in allen Gebieten eigentlich ähnliche Sachen lernen, wo ganz ausschlaggebend sind, dass man es nachher schafft, sich zu orientieren und einen Weg so ins Leben hinein und in das Berufsleben hinein zu finden.
Stichwort Orientierung, das nehmen wir jetzt noch auf. Du hast jetzt die Leitungsfunktion abgegeben und ich nehme an, du hast jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. In dem Fall jetzt kannst du ganz relaxed dich den Themen von dieser Welt mit.
Nein, ich habe nicht aufgehört zu arbeiten. Ich habe die Leitungsfunktion abgegeben, weil ich dachte, 12 Jahre, das ist eigentlich eine gute Zeit. Das ist ein guter Moment, um das an meine Nachfolgerin, an Jacqueline Holzer, zu übergeben. Das ist auch etwas sehr Schönes. Und ich denke, für mich ist es wichtig, einfach jetzt in einer nächsten Phase von meinem Leben und von meinem Arbeitsleben eigentlich noch ein neues Thema oder neue Themen können anzugehen. Und
was ist das? Das
ist auf der einen Seite tue ich mich beschäftige mit der Transformation der Klöster. Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil im Moment sind sehr viele von den Klöster natürlich aus demografischen Gründen müssen sich überlegen, wie es weitergeht. Wir haben sehr bedeutende Sakrallandschaften und ich unterstütze jetzt ein grosses Frauenkloster in Luzern, Kloster Baldegg, bei einem Strategieprozess, wo es wirklich darum geht, zu schauen, welchen Weg wird man künftig einschlagen. Und wie kann man das, was eigentlich wirklich so eine ganz spezifische Community ist, oder so ein Kloster, so ein Ort, wie kann man so eine wertegeleitete Gemeinschaft eigentlich in die Zukunft übertragen, wo sich auch mit den aktuellen Themen oder seit dem Mittelalter mit den Themen von der Natur, Nachhaltigkeit, das sind Franziskanerinnen, und Bildung, ganz stark, ist ein Bildungsorden, oder? Es war sehr verantwortlich für die ganze Ausbildung, insbesondere von den Frauen, so in den ländlichen Regionen, aber nicht nur, oder, von der Zentralschweiz. Wie kann man das eigentlich in die Zukunft führen? Das ist das eine. Und das zweite, was mich sehr beschäftigt, ist, das Stiftungsratspräsidium vom Luzerner Theater, das ich übernommen habe, oder wo ich wirklich noch ein Engagement in der Kultur machen kann, in Zusammenhang auch mit einem geplanten Neubau, wo ich auch bei der Hochschule schon ein bisschen Erfahrungen machen konnte, was das bedeutet. Und das ist natürlich auch eine interessante Aufgabe, insbesondere jetzt so in dieser Zeit nach Corona, oder, wo man noch einmal wirklich muss sagen, wieso braucht es die Kunst, oder wieso braucht es Theater, was kann Theater, was ist der Mehrwert von dem, oder, und wieso soll eine Gesellschaft, eine Stadt, eine Region, ein Kanton so viel Geld für einen Neubau ausgeben, und das sind so Sachen, die ich irgendwie sehr gerne auch in der Öffentlichkeit diskutieren und versuchen voranzutreiben.
Und was wäre denn jetzt zum Beispiel so eine Argumentation?
Also ich glaube, es sind verschiedene Sachen. Also ich denke, Theater ist wirklich ein Ort, wo jetzt auch nach Corona, aber auch im Rahmen von der Digitalisierung, wo man ganz unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Es ist ein Ort von der Präsenz, wo man hingeht und mit anderen Menschen zusammen akut etwas erlebt. Und nachher darüber redet, oder? Also, man tut dort ganz klar eigentlich Wert verhandeln, oder? Es ist auch ein Ort, wo, sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft führt. Ich denke, Theater hat die Möglichkeit, die grossen Geschichten von der Menschheit, wenn man das so ein bisschen pathetisch sagt, einfach immer wieder zu thematisieren und in die Vergangenheit zu führen. Und gleichzeitig ist Theater auch ein Ort, wo man kann innerhalb von wenigen Tagen auf so einen Ukraine-Krieg reagieren, oder? Und zu einer Plattform machen, wo man eben auch wieder in einer gesellschaftlichen Öffentlichkeit eigentlich die Themen an einem ganz bestimmten Ort, in einer ganz bestimmten Gesellschaft eigentlich kann verhandeln. Dann gibt es natürlich einfach auch das rein Künstlerische, oder? Also ich finde, es ist total wichtig, gutes Theater zu haben. Es ist auch wichtig für eine Stadt, also auch ganz klar im Rahmen von einem Standortmarketing. Es ist wichtig für eine Region zu sagen, wir haben ein tolles Theater hier in dieser Region. Also es ist so ein grosser Fächer von unterschiedlichen Sachen.
Gehen wir doch nochmal schnell zurück zum Thema Kloster. Das würde mich nämlich interessieren. Wie bist du zu diesem Mandat gekommen mit dem Kloster? Wie ist das? Hast du einen persönlichen Bezug? Kennst du jemanden, der dort dabei ist, oder wie ist das entstanden?
Die Zentralschweiz hat eine der weltweit bedeutendsten Sakrallandschaften mit nur schon über 30 Klöster. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Und dort haben wir uns im Rahmen von einem Forschungsprojekt mit Architekten zusammen einfach gefragt, was kann so ein Potenzial für Klöster sein, oder? Weil es hat ein bisschen etwas mit zu tun, was wir vorher auch darüber geredet haben. Klöster sind natürlich Orte, wo man in Räumen Erfahrungen machen kann, oder? Mhm. Wo Klostergärten sind, wo man lernen kann, wie man mit der Natur umgeht, oder? Wo Gemeinschaften sind, wo man schauen kann, was bedeutet das, wo es also Meditationsformen gibt, wo man einfach auch lernen kann, wie tut man sich in der Welt verorten und gleichzeitig über Spiritualität nachdenken. Dann haben wir einmal ein Vorprojekt gemacht, um so ein bisschen auszuloten, und haben dort verschiedene Klöster kontaktiert. Und das ist ganz schwierig gewesen. Das ist irgendwie alles schief gegangen eigentlich zuerst. Aber gleichzeitig hat sich dann dort aus dem aus eine Beziehung zum Kloster Baldegger ergeben und hat sich auch so ein Vertrauensverhältnis entwickelt, dass wir nachher zu dieser Zusammenarbeit gekommen sind. Und ein zentrales Projekt ist eine Halbinsel am Vierwaldstättersee, wo das Bildungshaus vom Kloster ist, wo wir jetzt versuchen, wirklich ein sogenanntes Haus von der Zukunft zu schaffen. Dort geht es um regenerative Landwirtschaft, also Permakultur, wo man machen kann, weil ein grosses Stück Land dort dazugehört, wo sich für das eignet. Dort geht es um neue Formen vom Zusammenwohnen. Es geht aber auch um das ganz grosse Thema von der Wandelgesellschaft, und es geht um Design und um Kunst. Also eigentlich so das ganze Spektrum. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Panorama eigentlich von dem, was ich wichtig finde im Leben und wo es fantastisch wäre, wenn das an so einem Ort könnte zusammenkommen.
Und lustigerweise spürt man das jetzt wie vorhin, wo du über das Theater geredet hast. Du siehst eine ganz klare Zukunft für traditionsreiche Institutionen, sei es ein Theater, sei es ein Kloster, und Berechtigung in einer Welt, die ja sich, wie du vorhin auch beschrieben hast, komplett nochmal wird verändern und neu erfinden. Haben so Organisationen, so Entitäten einen Platz? Definitiv.
Ja, und ich glaube, man kann einfach, also eins von den grossen Themen, denke ich, von sehr vielen Menschen wird sie eigentlich sich eben in dieser Auflösung von der Welt, in Displays, in Bubbles oder mentalitätsmässig, dass man eigentlich wirklich lernt, sich an ganz bestimmten Orten zu verorten, sich an diesen Orten auch zu reiben, zu wissen, wie geht man mit sonnigen Orten um, was kann man von sonnigen Orten lernen, wie kann man sich selber dort entwickeln, wie kann man die Orte entwickeln. Und ich denke, das ist so eine ganz grundlegende Kompetenz, wo man in so historischen Dispositiven wie Klöster oder eben auch im Theater innen kann lernen und eigentlich schon immer hätte können lernen.
Hast du noch etwas mitgebracht heute? Liegt vor uns auf dem Tisch, würdest du beschreiben, was vor dir liegt?
Was vor mir liegt, das ist irgendwie ein kleines schwarzes Notizbüchli, wo ich in dieser Form die gleiche benutze seit 20 Jahren. Und es ist ein Garandanschreiber, der auch ein Tool ist, das seit über 100 Jahren eigentlich gibt. Sehr nachhaltig, aber er ist immerhin etwa 15-jährig.
Mhm. Und er hat einen totalen Wiedererkennungseffekt. Es ist ein Symbol für ein gutes, gelungenes Design, weil man sieht ihn und man weiss sofort, was es ist.
Und ich denke, wir sind schon fast wieder am Ende von unserer Diskussion. Wobei, eine Frage habe ich schon noch. Du hast noch nicht das Thema Radio erwähnt. Willst du wieder mal Radio machen künftig?
Es ist lustig, dass du das sagst. Ich werde insbesondere in meiner Arbeit im Kloster Baldegg werden wir eigentlich so eine Oral History machen, oder? Aber dort nicht nur Ton, sondern auch zusammen mit Bild. Und dort sind wir jetzt gerade dran, ein kleines Filmset eigentlich uns zusammenzustellen und anzueignen, damit wir eigentlich die Geschichten um so ein, in so einem Kloster und um so ein Kloster herum eigentlich können aufnehmen, filmen und so auch quasi in Zukunft wieder zugänglich machen.
Fantastisch. Eine Mischung zwischen dokumentarischem und langfristigem Wirken zeichnet Gabriela Christen aus, wie wir wissen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Danke nochmal für die Einladung.
Danke für das tolle Gespräch.
Merci auch. Ja, und da sind wir schon wieder am Ende von unserem Podcast. Wir haben Gabriela Christen bei uns gehabt, ehemalige Direktorin von der Hochschule Luzern, und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.